Guten Morgen, es ist Samstag, der 13. Dezember 2025 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für das beste Vorkriegsdeutschland aller Zeiten. Mein Name bleibt Paul Brandenburg, wie auch meine Bekannte. Bitte bleibt die nämlich um den kleinsten Teil eures sauer verdienten Geldes, denn dieser Podcast hat keine relevanten Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche bitte auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Und ich wähle meine heutige Runde und freue mich, dass aus Berlin wieder im Haus ist Moderator und Podcaster Christian vom Osten und aus Kärnten Bochums schönste Exil, die Legitimiererin, Journalistin, Moderatorin Melena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Schönen guten Hallo. Morgen, ihr beiden.
Aber ich bin eigentlich Gelsenkirchnerin. Ne? In Bochum bin ich nur geboren, weil da die Klinik war.
Okay. Wie weit ist das auseinander? Ist das so wie Düsseldorf und Köln?
Düsseldorf und Köln ist weiter auseinander. Aber Bochum und Gelsenkirchen ist quasi eine Stadt, ja.
Also das gilt ja schon für Düsseldorf und Köln. Ich weiß, was die Düsseldorfer und Kölner jetzt mit mir machen wollen, aber so fühlt sich das an für einen Preußen, wenn man da... Egal. Wichtigere Dinge sind passiert leider diese Woche. Und einerseits das Übliche, dass Merkel hat die nächste Medaille für ihr Lebenswerk verliehen bekommen vom... eigentlich einzig tauglichen Gegenpart, nämlich von Herrn Kretschmann. Für ihre pandemischen Meisterwerke hat sie eine Medaille erhalten, schreibt Reitschuster. Und das ist ja eigentlich schon so normal, dass es sich gar nicht mehr lohnt, darüber zu sprechen, dass so Regime im Endstadium sich überschütten mit, also ihre Funktionäre mit gegenseitig Medaillen. Was aber interessant ist, und das ist meine Frage an euch beide zum Einstieg, was so mit dem B-, C- und D-Personal passiert, weil da gibt es jetzt auch interessante Entwicklungen. Er ist wieder zurück, Kühni-Kev, der Callcenter-Kevin der SPD, der Mann, der gar nichts kann, der wie viele andere Politiker seiner Generation nie was gelernt hat, nie wirklich gearbeitet hat, der ist jetzt zurück, ausgerechnet in der Organisation Finanzwende, da wo auch Frau Brohilker, die Ex-Staatsanwältin, bekannt aus dem Cum-Ex-Skandal hin ist, da kümmert sich Kühni-Kev in Zukunft um Bereich Lobbyarbeit und Steuern. Damit kennt er sich aus, davon lebt er ja in beiden Fällen gut. Und ich frage mich, lieber Melina und lieber Christian vom Osten, was wird wohl jetzt als nächstes mit dem Pommespanzer Ricarda Lang passieren? Weil da muss man kein Medium sein, um zu merken, die wird auch schon wieder in Position gerollt. Die taut überall auf, die ist dann plötzlich wieder in irgendwelchen Insta-Videos von Markus Södolf und da freut er sich, dass sie irgendwas ihm schenkt für einen Hund. Und also immer wieder taucht sie auf, überall in der Regimepresse. Und mein Tipp ist, die kommt jetzt bald wieder zurück. Kühni-Kev, wie gesagt, in der Finanzwende. Wo wird die hinkommen? Geht die wieder in die aktive Politik? Kriegt die auch so einen Versorgungsposten? Gib mal einen Tipp ab, Melina.
Also vor ihrer Ozempic-Diät hätte ich ja gesagt, die könnte als bei Greenpeace als Wahl engagiert werden. Das ist aber inzwischen passé. Sie ist ja rank und schlank. Passt in jede schlanke NGO, könnte man sagen.
Die sind nicht schlank, die NGOs, die sind wirklich nicht schlank.
ja gut, also irgendwas mit Respekt oder so. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zu Merkel sagen, weil da habe ich über einen Spruch herrlich gelacht. Und zwar auf X, der Höllner Franz hat ihn gepostet. Über diese Kretschmann-Ehrung für Merkel schrieb er, wir werden uns viel verleihen müssen. Hat mir gut gefallen.
Habe ich auch gelesen, tatsächlich. Ich kann bei Merkel halt nicht mehr lachen, da fällt es mir wirklich schwer. Also, dass diese Kreatur noch frei rumläuft, das ist einfach die tägliche Demütigung für die Restinsassen Deutschlands.
Was?
Wieso?
Ach was? Kein Humor kann Leben retten, jetzt macht nicht so einen auf. Also, wenn wir die nicht alle hätten, was würden wir dann in der Sendung erzählen?
Das werden wir noch brauchen dann, wenn der Leben retten kann. Aber Christian, ich lasse dich nicht vom Haken. Dein Tipp, wo rollt der Pommespanzer wieder auf?
Ich hätte auch erstmal noch einen Merkel-Tipp. Wie wäre es denn, wenn sie vielleicht mal eine Medaille verliehen bekommen würde, irgendwo auf einem anderen Planeten? Da würde ich sie dann vielleicht ganz gerne mal hinreisen sehen. Aber zum Pommespanzer. Ricarda Lang, ich weiß nicht, ob sie irgendwas anderes noch miterleben wird bei der Abmagerungskur, die sie in der letzten Zeit so hingelegt hat. Ob da noch viel übrig bleibt, um politisch aktiv zu sein. Denn du hast mir das Wort aus dem Mund genommen, Milena. Also es ist ja dann noch ein bisschen Ozempic-Opfer. Oder ja, vielleicht gibt es einfach nichts mehr zu essen, seitdem Ricarda Lang da nicht mehr so groß bei den Grünen mit drin ist.
Also ja, aber sieht ja besser. Also ja? Ich glaube, es steht ihr besser als vorher. Sie scheint auch glücklich damit zu sein. Also
ja, gut, dass es ihr besser steht als vorher, ist ja klar. Aber ich meine, alles steht ihr besser als vorher. Was Ozempic angeht, das bestreitet sie ja jetzt so indirekt. Ne? Also erst hat sie es ja bekannt gegeben, bei einem alten Interview und dann in einem neuen Interview, jetzt vor kurzem, wo ihr Relaunch sozusagen stattfindet, das Reboot von Ricarda Lang, die Netflix-Verfilmung, eigentlich müsste es hier jetzt von einer schwulen Schwarzen in einem Rollstuhl gespielt werden, das wäre eigentlich die snickling-mäßige Steigerung der Existenz von Ricarda Lang. Und so ein schwuler, schwarzer Mann-Frau-Trans-Ding. So, jedenfalls, da hat sie jedenfalls bestritten, dass es indirekt, da sagte sie, nein, es ist Ernährungsumstellung und Sport.
Ja. Aber weißt du, Paul, umso schlimmer ist das ja. Denn wenn das wirklich so ist, dann ist sie in 2 Monaten verhungert. Da ist nichts mehr mit Weiterverwendung.
Jetzt machen wir keine Hoffnung. Also das, ich hätte gesagt, gegen Ricarda Lang selbst, nein, ganz ehrlich, in aller Fairness, ich finde, Ricarda Lang ist aus diesem Panoptikum der schrecklichen Gestalten der Parteifunktionäre eher noch eine harmlosere Sorte, finde ich. Also die ist mir jetzt nie besonders aufgefallen mit dieser überbordenden Arroganz und der Nassforschheit von so einer Made wie Künikev hier mit seinem Berufsparasiten. Also insofern finde ich sie nicht, doch?
Naja, aber sie hat sich verändert. Also sie war, als sie noch Grünen-Vorsitzende war, da hat sie sich teilweise mit so Bausteinen immer verständigt. Also so Satzbausteine.
Ja, gut, das tun die alle.
Das war ganz schlimm. Also ich saß mal bei Lanz und sie redete in ganzen Sätzen und ich verstand kein Wort. Da habe ich gedacht, die hat diese ganzen Bausteine durcheinander gebracht.
Du
hatte sie
ja
auch.
Nein,
aber sie hat auch nach ihrem Ausstieg redet sie wesentlich freier, ja, wirkt intelligenter und sagte auch, dass sie sich besser fühlt und dass sie da teilweise mit diesen ganzen Restriktionen, was man sagen darf und soll und so weiter, gar nicht so zurechtgekommen ist. Also vielleicht wird noch was aus ihr.
Nee, das schließe ich aus. Also die Frage, die ich mir auch immer noch stelle, ist, ob Mitgliedschaft bei den Grünen bei Frauen zu geistiger Behinderung führt oder ob es andersrum ist. Das habe ich noch nicht ganz geklärt. Aber mit deiner Beobachtung könnte es natürlich sein, dass das kausal in die Richtung ist und dass es sogar ein reversibler Prozess ist. Dann würde Hoffnung bestehen für Frauen bei den Grünen. Können da raus und werden normale Menschen.
Paul, ich würde da ganz gerne in Melinas Kerbe hauen, denn sowohl Frau Lang, also ob sie intelligenter wirkt, weiß ich nicht, trägt sie jetzt eine Brille? Ja, nein, kann ja sein, aber das meine ich nicht. Sowohl Lang als auch Kühnert, der ja nun gestern Abend bei Lanz rumsaß den ganzen Abend, haben zumindest eine Sache. Sie gucken zurück, sie reflektieren ein bisschen und genauso wie Lang gesagt hat, sie hätte damals ziemlich viel Baukastenquatsch gesagt, den sie sich zum Schluss selber nicht mehr abgenommen hat, hat Kühnert gestern eine ähnliche Figur gemacht und hat, was ich bei anderen Politikern, bei allen anderen Politikern vermisse, wenn es sie nicht mehr gibt, hat auch halbwegs kritisch auf das zurückgeguckt.
Echt?
Was er gesagt hat.
Aber da bleibt doch die Frage bei beiden. Die haben beide nur Scheiße gebaut. Die können nichts. Die sind nicht ausgebildet. Die haben nie was geleistet, nur Mist gebaut. Warum sind die noch da? Die gehören in den Salzstock. Das Irre ist doch, dass diese Vollversager wieder aufgekarrt werden auf die Bühne und keiner sagt, was wollt ihr hier? Sondern die sagen, alle setz dich, willkommen.
Das Leben hat sich total verschlechtert. Es gibt keine 20.000 im Monat für Friseur und Fotograf. Ein bisschen Verständnis. Ne?
Ja, das habe ich. Die Motivation verstehe ich. Und wenn wir dann in die Gegenwart schauen, derer, die tatsächlich gerade an den Hebel sitzen, dann wirken solche Figuren wie Künast und Lang fast schon ja wie eine harmlose, ein Panoptikum von ganz langen vergangenen Zeiten, an denen alles irgendwie noch harmloser war. Denn jetzt trat ja Mark Rutte vor die Presse. Der NATO-Boss hat uns jetzt erklärt, was wir ja auch in diesem Podcast schon lange ankündigen. Die wollen um jeden Preis Krieg. Wir müssen bereit sein, sagte Mark Rutte in einem Ausschnitt, den Disclose TV auf X verbreitet. Russland hat den Krieg zurück nach Europa gebracht und wir müssen vorbereitet sein auf ein Ausmaß des Krieges, den unsere Großväter und Urgroßväter ertragen mussten. Tja, und wie der erreicht werden soll, das schreibt heute Morgen, das schreibt am Freitagmorgen Viktor Orban auf X. Der teilt mit, dass die Brüsseler jetzt den Rubikon überschritten hätten. Mit der anstehenden Entscheidung am Freitag endet die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union. Und die Staats- und Regierungschefs stellen sich über die Regeln. Anstatt die Einhaltung der EU-Verträge zu gewährleisten, verstößt man systematisch gegen das europäische Recht. Es geschieht am
helllichten Tag. Aber er meint jetzt Migrationspolitik, oder was?
Nee, er meint das Einfrieren der russischen Staatsvermögen oder der 210 Milliarden Euro, die Russland noch im Euroraum geparkt hat, im Wesentlichen in Brüssel in Form der Euro-Clear-Gelder, die dort als 185 Milliarden stehen. Und Orban meint, damit habe sich nun mit diesem Vertragsbruch eine Brüsseler Diktatur durchgesetzt. Ungarn protestiert gegen diese Entscheidung und wird alles in seiner Macht Stehende tun, um die Rechtsordnung wiederherzustellen. Das sind ja
die Rebellion beginnt, hat er gesagt. Die Rebellion beginnt. Wir werden alles tun. Ne? Also er ist schon, Ja, die sind schon alle schon schön auf Krawall gebürstet. Und ich glaube, generell ist der Widerstand in der EU gegen Brüssel wird größer. Ja. Also das ist zumindest schon mal nicht schlecht.
Der Optimismus von Frau Preradovic zum Einstieg, da machen wir zu, das war's mit dieser Folge von, weil da kann nichts mehr besser werden. Ja, Christian, ich bin alles andere als optimistisch, muss ich ehrlich zugeben, denn so wie Mark Rutte vor die Presse tritt und erklärt, wir müssen uns also jetzt an die Kriegszustände unserer Großväter und Urgroßväter erinnern, dass also vom Ersten Weltkrieg bis zum Zweiten, der Zweite Weltkrieg scheint ihm nicht zu reichen, Herrn Rutte. Das ist nicht unbedingt positiv und dass Orban so hart zuhaut auf die EU ist auch begründet, denn man hat sich offensichtlich wirklich in den Kopf gesetzt, man wird dieses russische Geld zurückhalten und Russland hat klar angekündigt, wenn diese 210 Milliarden von der EU geraubt werden, dann wird das Retaliationen geben.
Naja, Orban hat ja wahrscheinlich nicht den Rubikon, sondern den Rubelkon gemeint. Und
fangen wir mal so an.
Ansonsten tut er das, was er immer tut, was ich ja auch ausgesprochen in Ordnung finde. Und er weiß sich jetzt natürlich gerade nach Veröffentlichung auch der neuesten Sicherheitsstrategie in Washington der Unterstützung von Herrn Trump und der dortigen Administration sicher. Insofern, was sollte er anderes tun? Und dass sich die europäischen Länder oder sagen wir mal die Mitglieder der Europäischen Union momentan schon so ein kleines bisschen darauf zu verständigen scheinen, vielleicht doch so ein bisschen Sachverstand wieder zurückkommen zu lassen, sieht man ja in der Mogelpackung Verbrenner aus, dass das zurückgenommen worden ist. Oder zumindest die 10%. Also man muss es natürlich ganz lange erklären, aber die Schlagzeile
das,
ist ja...
Das kommt doch viel das, später.
Ja, das, darauf ist es ja
angelegt. Der Sendung.
Ach so, Entschuldigung, dann komme ich nochmal rein.
Ja, wir sind heute ein bisschen beim Themenhopping, ist aber eigentlich auch okay. Ich möchte nochmal ganz kurz zu diesem, zu diesem Geld, das man Russland gerne stehlen möchte, zurückkommen. Ja. Das Verrückte ist, nur der geringste Teil, also dieser 200 Milliarden, die man da ja wegnehmen will, nur der geringste Teil soll wirklich an den ukrainischen Haushalt gehen oder zum Wiederaufbau verwendet werden. Uschis Behörde hat sich nämlich Folgendes ausgedacht, dass 45 Milliarden dieses Gesamtpakets der Rückzahlung eines im vergangenen Jahr an die Ukraine vergebenen G7-Kredits dienen sollen. Aha. 115 Milliarden sollen zur Finanzierung der ukrainischen Rüstungsindustrie verwendet werden. Und dann bleiben noch 50 Milliarden übrig, die dann, der Ukraine zur Verfügung gestellt werden, um Häuser wieder aufzubauen oder irgendwie die Stromversorgung zu gewährleisten. Also die wollen sich nämlich diesen Kredit wieder zurückziehen. Ja. Im Grunde will die EU und diese anderen G7-Staaten, die wollen das russische Geld nehmen, um sich selbst zu sanieren. Das ist schon krass, ja. Und was auch krass ist, ist, dass Politico hat was darüber geschrieben, also auch, dass zum Beispiel das Euroclear, das ist ja dieses Finanzunternehmen, wo das Geld liegt zum größten Teil, die weigern sich ja bis heute und auch die belgische Regierung weigert sich. Ja. Und dann berichtet Politico von Gesprächen mit Diplomaten über die Pläne, der belgische Regierungschef De Wever würde, wenn er nicht zustimmt, ausgegrenzt und ignoriert werden, ähnlich wie Ungarns Viktor Orban.
Ganz offiziell.
Belgien könnte sein Stimmrecht verlieren, man würde die Kommunikation einstellen und auf bürokratische Schikanen zurückgreifen. Also die EU-Kommission ist als ganz normale Erpresserbande, ja. Also das ist schon krass. Die brechen ununterbrochen ihre eigenen Gesetze. Muss weg.
Aber ist doch nichts Neues. Die Belgier sind in meinen...
Ja, aber ich meine, das ist schon, dass das jetzt mal so an die Öffentlichkeit kommt, was da die Diplomaten sagen, was da so geplant ist, finde ich schon nicht ganz uninteressant.
Aber die Belgier sind ja in meinen Augen sowieso so ein bisschen das kleine rebellische Bergdorf von Asterix, die sich da gegen die Europäische Union momentan auflehnen, natürlich aus berechtigten Interessen, weil die ganz genau wissen, dass sie absolut verloren sind in dem Augenblick, wo auch nur ein Rubel von diesen festgelegten Millionen da angefasst wird, weil dann keine Sau mehr in Europa irgendwie Geld lassen wird, sei es nur ums anzulegen oder sonst was. Also ich glaube insofern nicht, dass das letztendlich kommt.
Ja, ich glaube es auch nicht so richtig.
Doch, ich glaube schon daran. Die EU bereitet das ja immer weiter vor. Auch Italien hat sich ja geweigert und hat darauf verwiesen, dass sie dieses, weil Belgien ja verlangt auch Euroclear, dass die Schulden beziehungsweise dass das Risiko, was dadurch entsteht, weil die Russen ja ganz klar gesagt haben, sie enteignen dann EU-Betriebe in Russland, dass das Risiko vergesellschaftet wird, dass die gesamte EU das trägt. Und da hat Italien gleich abgewunken und gesagt, nein, diesen Zusatz an Staatsschulden, den wollen sie gar nicht haben. Und daraufhin hat ja Uschis Behörde Eurostat erklärt, nein, nein, das würde dann gar nicht als Schulden gewertet werden, weil, jetzt kommt's, Achtung, wichtiger Kniff, den kann sich jeder da draußen ausschreiben, kann er gleich seinem Hausbanker erzählen, weil das sind nur Eventualschulden. Also wenn Schulden dann, die noch nicht ganz sicher eingetreten sind, also ich meine, es ist so sicher wie das Amen in der Kirche, aber noch sind sie nicht da, dann sind es nur Eventualschulden und dann müssen die nicht im Haushalt als Risiko verbucht werden. Das heißt,
Wahnsinn.
Ein neues Sondervermögen, Sondervermögen. Ja.
Und aber das, da ja gar nichts mit allem zusammenhängt, ist das natürlich auch der Grund letztendlich, warum Russland den Krieg unbedingt verlieren muss. Denn wenn die Russen den Krieg gewinnen würden, dann wäre es ja aus mit den Reparationsleistungen. Also ja. Insofern, ja, das ist natürlich schon...
Apropos Geld. Aber apropos Geld, es ist ganz interessant, eine Meldung, die die Altmedien ein bisschen verwirrt hat, nämlich, dass bei den Friedensverhandlungen, bei den Ukraine-Friedensverhandlungen, jetzt Larry Fink mit am Tisch sitzt.
Potzblitz.
Gründer und Chef des mächtigen Vermögensverwalters BlackRock, Ex-Chef von Friedrich Merz, ne, nur um das mal zu erwähnen. Naja, also zumindest offiziell Ex-Chef. Und es geht nämlich um den Wiederaufbau der Ukraine oder, wie es US-Gesundheitsminister Kennedy formuliert, der Krieg in der Ukraine ist ein Geldwäscheplan für BlackRock. Ja? Und ich meine, klar ist ja, dass BlackRock und auch viele andere Konzerne, die kaufen ja seit Jahren Vermögenswerte in der Ukraine. Ja? Land, Rohstoffe. Und ich wüsste wirklich gerne, ob den Ukrainern überhaupt noch irgendwas gehört. Und aber eins ist klar, wenn BlackRock mit am Verhandlungstisch sitzt, dann geht es um Geld, Deals und um Gewinn. Und natürlich darum, wer diesen Gewinn bezahlen soll. Und ich denke, da kommen die Europäer wieder ins Spiel.
Ja, da ist Fritze Merz wieder gefragt. So viel ist doch ziemlich deutlich. Trump jedenfalls ist gerade unzufrieden über den Verlauf dieser Friedensverhandlungen. Russia Today berichtet, dass Trump jetzt durchscheinen lassen hat, dass man immer noch kein Agreement hat, was die Landabgabe angeht. Es sei ein bisschen kompliziert, das Land da zuzuschneiden in einer bestimmten Art und Weise, so Trump wörtlich. Es ist nicht das Einfachste, um es zu erklären, so Trumps wörtliche Kommentierung in Richtung Russia Today. Ja, man will wohl eine Klärung im Korea-artigen Stil, einen Waffenstillstand, wie es in Korea zwischen Nord- und Südkorea ist, und gibt aktuell Präsident Zelensky die Schuld, weil nach Trumps Darstellung die Ukrainer selbst sehr zufrieden seien mit den Vorschlägen der amerikanischen Friedensplanung. Nur Zelensky selbst würde, Zitat, da nicht mal einen Blick drauf werfen. Also aktuell hängen diese Verhandlungen ziemlich in der Luft, wie es scheint. Und in Deutschland geht derweil die Kriegshetze bzw. die Propagandamaschinerie wirklich oder läuft auf Touren, die man bisher so noch nicht wirklich kannte. Da hat das Staatsfernsehen etwas gemacht, über das wir noch ausführlich sprechen müssen, aber auch ein sogenanntes Reporterteam von Bild, Welt und der Axel Springer Academy. Das hat nach Meldung von Bild wochenlang Daten zusammengetragen, öffentliche und geheime. Das finde ich besonders toll, wie sie geheime Daten zusammengetragen haben. Wir haben mit allen beteiligten Sicherheitsbehörden gesprochen, schreibt die Bild, im In- und Ausland, ebenso mit Experten und Augenzeugen. Das Ergebnis, das erste umfassende Bild über alle Drohnenvorfälle in Deutschland in diesem Jahr. Und eine klare Indizienkette, die zunächst aufs Meer führt und dann tatsächlich nach Russland.
Ja, Christian, aber also,
es ist jetzt bewiesen. Also alle Drohnen, die wir irgendwo sehen, von denen wir nicht genau wissen, wo sie herkommen, die kommen direkt von Putin. Das hat Bild herausgefunden.
Wenn die das aufs Meer zurückverfolgen können, weil wieder irgendeine Segeljacht dran beteiligt wetten, irgendwas in dem Dreh.
Man fragt sich vor allem, was die für Akkus haben. Ne? Also erstmal aufs Meer. Dann
auf, das ist der absolute Hammer. Also ich habe mir dieses Dossier ja mal kurz angeguckt. Ja. Ne? Es ist also so ganz, so grafisch irgendwie ganz toll aufgearbeitet. Ja. Ne? Und Titel, die große Bedrohung, steckt wirklich Russland dahinter. So, das ganz groß investigatives Dossier, ja. Und da habe ich mir gedacht, oh, das lese ich mir durch. Ja, dann kommt allerdings ein bisschen wenig. Ja,
dann musst du scrollen.
Also es wird immer wieder gesagt, wie viele Hinweise es gibt, dass die Drohnen aus Russland kommen. Und dann warte ich immer auf irgendwelches Beweismaterial. Ja,
gibt's nicht.
Also da werden dann drei verdächtige Schiffe beschrieben, Besatzung russisch. Und um eins flogen Drohnen herum. Und dann werden die Schiffe durchsucht. Und nichts gefunden.
Das heißt ja nichts. Also,
aber da sind dann ja noch die geheimen Geheimdienste. Ich zitiere, das muss ich vorlesen. Die drei oben dokumentierten Schiffe sind nach Kenntnissen europäischer Dienste mit hoher Sicherheit im Auftrag Russlands unterwegs.
Konfrontiert mit unseren Rechercheergebnissen heißt es, die Bewegungsprofile seien sehr auffällig und es gebe auch wenig Hinweise auf eine kommerzielle Tätigkeit der Schiffe. Und überhaupt, diese ganzen Drohnen fliegen vor allem in der Nähe militärischer Einrichtungen und kritischer Infrastruktur. Wer soll's denn sonst sein? Das ist im Grunde das Ergebnis.
Ja, das müssen Russen sein.
Es gibt nicht einen einzigen Beleg.
Ja.
Ne? Und es geht nur darum, dass jeder hinterher denken soll, also der doof ist, weil ein intelligenter Mensch denkt nach diesem Dossier so nicht. Wer soll's denn sonst sein? Also dieses Dossier könnte auch vom Verfassungsschutz stammen.
Ja, es ist aber von der Axel Springer Academy for Journalism and Technology. Das ist wahrscheinlich so die eine Art Vorschule für den Geheimdienst, der sowas produziert. Auch deswegen dürfte Donald Trump wohl in seinem Magazin mit Politico gesagt haben, wenn Europe weiter Spiele spielt, dann wird es im Dritten Weltkrieg enden. Keep playing games and you'll end up in World War III. So Trumps Kommentar. Tichys Einblick schreibt, dass er in diesem Interview auch noch weiter ausgeholt hat und letztlich die gesamte europäische Politik oder die EU-Politik derzeit in Bausch und Bogen als untauglich qualifiziert hat. Sein erklärtes Ziel demnach, Widerstand gegen Europas Groß innerhalb europäischer Einzelstaaten stärken. Nachdem was informierte Kreise, wie sie üblicherweise heißen, kolportieren, seien vor allem Italien, Österreich, Ungarn und Polen auf Trumps Liste. Diese Staaten wolle er von der EU immer weiter wegführen und in den amerikanischen Einflusskreis. Auf X haben natürlich gleich ganz viele andere gesagt, mich auch bitte, wir sind hier in Slowenien, können wir nicht auch. Amelina, ist ja eine interessante und auch eine sehr plausible und aus meiner Sicht ja schon vorgeführte Strategie, die er mit der Schweiz auch schon betrieben hat. Für die Schweiz ist in die USA der wichtigste Markt. Die haben sich auch neben der EU sozusagen selbst geeinigt, dann mit einigen Stolpersteinen auf dem Weg, aber letztlich dann auch auf EU-gleiche Zölle. Also eine interessante Entwicklung. Und Trump hat den europäischen, oder den EU-Chef, muss man mal sagen, man darf sich ja nicht diesen Duktus angewöhnen, EU mit Europa gleichzusetzen, ganz klar gesagt, dass sie sich selbst abschaffen, dass sie ihre Umvolkung betreiben, dass sie so die neue Sicherheitsstrategie der USA auch kein Partner für die USA in Zukunft mehr sein werden. Norbert Röttgen ist völlig vor den Kopf gestoßen.
Ja, der Röttgen. Der sagt, Mensch, es geht ja auch in der Ukraine. Wir sollen zahlen und es geht nur ums Geld. Wahnsinn, ne? Also auch Herr Röttgen ist böse aufgewacht. Aber lustig, ne? Weil ja auch Österreich angeblich dabei sein soll unter diesen Ländern, die Trump von der EU abspalten möchte. Oh, in Österreich schon Schnappatmung in der Regierung. Nein, wir werden doch nicht und auf keinen Fall und so weiter.
Also ja.
Nee. Nein, Trump hat Österreich aus einem anderen Grund ausgewählt, weil die FPÖ, das ist ja das Pendant zur AfD, ja. Die FPÖ hat eigentlich die Mehrheit. Also die haben die letzte Wahl gewonnen, liegen jetzt in Umfragen auch über 30%. Das heißt, Trump rechnet damit, dass die irgendwann mal über 50 sind, ja. Und dann, also die jetzige Regierung kann er definitiv nicht meinen. Aber ich finde ganz interessant, was der da im Politico-Interview alles gesagt hat. Das waren so viele, ja, Wahrheiten einfach. Ne? Also Trump sagt ja, der wirft der EU vor, dass sie den Ukraine-Krieg verlängert, aber keine strategische Kraft besitzt. Jo. Ne? Und er sagt, hört auf mit dieser Bis-zum-Sieg-Rhetorik. Ne? Und er sagt auch, der Ukraine-Krieg ist ein Krieg, der nie hätte stattfinden müssen. Und Russland hätte in den Verhandlungen ganz klar die stärkere Position. Größeres Land, mehr Ressourcen, strategischen Vorteil. So, das sind ganz einfache Wahrheiten, die den Europäern um die Ohren gehauen werden. Die sind natürlich jetzt beleidigt. Und da habe ich mir überlegt, man muss sich mal überlegen, was diese Pappnasen-Elite in den letzten Jahren geschafft hat. Und zwar die Beziehungen zu allen wichtigen Mächten gecrasht. USA, China, Moskau. Ja. Ja, sie sind am Ende und Trump hat recht, er sagt ja im Grunde auch, dass die EU so am Ende ist. Und er wird versuchen, den Zusammenbruch jetzt zu beschleunigen, eben mit solchen bilateralen Zollverträgen, ja, und indem er Oppositionen in vielen Ländern unterstützt. Das ist jetzt mit Sicherheit nicht uneigennützig, aber es nutzt uns auch, würde ich sagen.
Tja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ich habe schon der amerikanischen Botschaft geschrieben, wo ich meine Kampfausrüstung in Empfang nehmen darf. Ich würde mich freuen, habe da auch den nächsten Termin in besagter Botschaft. Mal gucken, was da kommt. Eurotards jedenfalls, Christian, nennt man in Amerika diese EU-Europäer, also ein Kofferwort aus Europäer und Retards, also Behinderte, Behindi-Europäer. Ja, die Eurotards, wie treffend.
Wer sagt das?
Das ist in Amerika mittlerweile so ein geflügeltes Wort und weit verbreitet dort. So kommen jetzt von republikanischen Industrievertretern Warnungen vor dem Export des desaströsen EU-Wirtschaftsmodells. Die Eurotards zerstören mit ihren ausufernden Vorschriften und den steigenden Energie- und Bürokratiekosten Europas Wirtschaft. Ja, ach nee, kann man sagen. Und ein direkter Aufhänger für diesen Ärger war natürlich die riesige Strafzahlung, die EU-Kommission mit nachgeschobener Begründung gegen Elon Musk erhoben hat. Donald Trump hat sich dazu geäußert, auf X gibt es ein Video. Elon hat mich deswegen noch nicht angerufen und um Hilfe gebeten, aber das ist eine harte Sache. Ich denke nicht, dass das richtig ist, so Donald Trump. Ich sehe nicht, wie sie das tun könnten. Darüber werde ich noch sprechen. Ich werde mir erstmal einen ganzen Report darüber geben lassen. Also die Nummer dürfte denen wohl noch um die Ohren fliegen, Christian, oder?
Ich bin mir dessen fast sicher, aber ich meine, Trump macht ja nichts anderes als das, was man von ihm erwartet. Da sagt das, was ein Republikaner halt so sagt. Der sagt, make America great again, und der tut das. Er schreibt es auf und veröffentlicht es dann in seinem Sicherheitsreport. Nun sagen mal Leute die Wahrheit, dann ist das auch wieder nicht recht, vor allen Dingen unseren Medien hier in Deutschland. Ich meine, Trump könnte eigentlich von Jesus persönlich heilig gesprochen werden, und Krise, Röttgen, Flachs, Zimmermann und so, die würden trotzdem dann befürchten, er könne den Himmel übernehmen, also make paradise great again oder so. Ich finde das nicht weiter verwunderlich, und ich bin froher Hoffnung, dass sich das tatsächlich so erfüllt, wie er sich das vorstellt. Also ich meine, die Treffen, ja nicht direkt von Trump, aber immerhin von den Republikanern im Kongress und so mit den AfD-Mitgliedern, ich finde das doch ganz gut, soll er doch machen, ist doch in Ordnung. Ich meine, er will ja America great machen und nicht Europe oder Germany oder sonst was.
Ja, und das macht er auch in Trump-eigener Art. Unter anderem hat er momentan ein Scharmützel mit Venezuela, kann man sagen, beziehungsweise lässt die amerikanische Armee unter Führung von Pete Hegseth immer wieder venezuelanische Tanker und auch Staatsgebiete angreifen. In seinem Krieg gegen Drogen, jetzt hat berichtet Focus, Trump mehrere Tanker vor Venezuela unter seine Kontrolle gebracht, hat sie beschlagnahmt. Das alles unter Bruch internationalen Rechts, sonst ist ihm relativ gleich. Auch was seine Reisebeschränkungen und was seine inneren Sicherheitsmaßnahmen angeht, zieht Trump sein Programm durch. Die Bild vermeldet jetzt, in einer Mitteilung des Heimatschutzministeriums heißt es am Mittwoch, die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde füge Social Media als obligatorisches Datenelement bei einer Einreiseüberprüfung hinzu, verschärft also die Einreisebestimmung. Und das gilt also für 5 Jahre rückwirkend, müssen E-Mail- und Social-Media-Profile angegeben werden. Das ist natürlich alles bitter für ZDF-Mitarbeiter. Das dürfte schwierig werden in Zukunft mit dem EU-Besuch.
Ja, ich bin jetzt kein Fan von solchen Durchleuchtungen. Wir hatten das ja schon häufiger. Aber natürlich ist das einfach eine Reaktion so auf die Schmähungen nach dem Tod von Charlie Kirk. Ja, darauf spielst du ja auch an. Nicht? Und auf die ewigen Schmähungen gegenüber Trump. Der wird ja als großer Trottel dargestellt, wie Christian schon sagte. Der kann gar nichts richtig machen. Es wird nur auf ihm geschimpft. Also ich denke, bei diesen Touristen meint er in erster Linie die Eurotards. Also die, weil ich glaube, in anderen Ländern der Welt ist dieser moralisierende Hass auf Trump nicht so wahnsinnig ausgeprägt. Also überall, wo Pragmatismus vorherrscht, sieht's anders aus.
Ja, was könnte wohl den Hass auf Trump so begründen? Vielleicht. Läuft's ja nicht so gut für die Eurotards, nur vielleicht. Wer mal wieder deutsches Fernsehen geguckt hat, und das hat unter anderem offensichtlich Rechtsanwalt Steinhöfel in Südafrika getan, denn er musste darüber sofort tweeten, der könnte zumindest diesen Eindruck bekommen, sagen wir es so. Dr. Lüttke teilt auf X ein kurzes Video, einen Ausschnitt einer Sendung der ARD, die sich dann nennt Die 100, und unterschreibt das mit 100% Jubelpropaganda, Deutschland hat Grund zu feiern. Wer sich das anschaut oder die Sendung im Ganzen, der hat durchaus Grund, schwer irritiert zu sein. Es ist, und das sage ich ohne jede Ironie, schwer zu unterscheiden von einer Satire-Sendung. Man könnte diese Inszenierung wirklich für einen Scherz halten. News schreibt, es war eine Jubelshow für den Bundeskanzler am Montagabend in der ARD. Bei Die 100 führte das Moderatorenteam Till Nassif, Anna Planken und Ingo Zamperoni zwei Kandidaten sogar durch einen Hautfarbentest. Tobias Behrot, ein Teilnehmer aus Selmsdorf, war ebenfalls Teil der Sendung und berichtet News über seine Erlebnisse. Zitat: ich hätte im Erdboden versinken können. Dass bei der Sendung etwas nicht stimmen würde, merkte der Energieberater bereits während der Vorbereitungsphase mehrere Stunden davor. Da kam permanent der Redakteur und hat uns heiß gemacht. 70-80% der Leute da waren eher grün, SPD oder Linke. Dieser Eindruck spiegelte sich dann auch in der Sendung wieder. Inszeniert wurde unter anderem eine Deutschland-Fanpuppe in Form von Friedrich Merz, der dort als lebensgroße Puppe mit Schwarz-Rot-Gold-Perücke auf der Bühne war. Und dann, Christian, hat Moderatorin Anna Planken unter anderem mit einer Kettensäge Javier Milei veralbert, hat dann Gründe aufgezählt, warum beispielsweise 500 Milliarden neuer Schulden uns jetzt ganz nach vorne bringt und immer wieder eingeprügelt, wie gut wir regiert werden. Ich weiß nicht, ob du dir das ausschnittsweise angetan hast, diese Sendung, aber das ist für jeden, der selber mal so Sendungen macht und mit dem Produktionsablauf vertraut, ist doch irgendwie schwer zu verstehen, wie man das alles ernst durchziehen kann, oder?
Also sagen wir mal so, ich habe ja einen relativ perversen Humor. Ich habe mir das Ding in Gänze angeguckt und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Das hatte sowas von Verkehrsunfall. Ja, das ist zwar nicht schön, aber du musst trotzdem hingucken. Und das war einfach nur absolut zum Fremdschämen tatsächlich. Vorausgegangen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, war ja noch diese Bürgerfrage von Friedrich Merz. Die Arena, ja, die ja nun auch nicht so gut abgeschnitten hat, in den, erstaunlicherweise in den Bewertungen, aber diese Nummer da mit den 100, das war tatsächlich, ich weiß nicht, ob das eine Mischung aus Sesamstraße und, keine Ahnung, Sendung mit der Maus oder so werden sollte, aber so kam es zumindest rüber. Und ich habe mir dann so gedacht, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film kennt mit Tim Allen, das ist der von Guck mal, wer da hämmert, der hat mal eine wunderbare Geschichte gemacht, die hieß Galaxy Quest.
Ja, natürlich.
Da ging es darum, dass Außerirdische sich durchs Fernsehen angeguckt haben, wie das auf der Erde wohl so zugehen mag. Und wenn das irgendjemand gesehen hat, so fernab und denkt, aha, so ticken die Deutschen, wenn die dann wirklich mal herkommen, die außerirdischen Raumschiffe, bringen die ganz viele Zwangsjacken mit, ich bin mir da absolut sicher.
Ja, ja. Es war wirklich also, schon speziell. Also das
ja, aber vor allem dieser Hautfarbentest, ne? Ja, den haben sie ja gemacht wegen der Stadtbildäußerung. Ja, so nach dem Motto, wer würde den Test bestehen? Und da gab es einen einzigen wirklich dunkelhäutigen Mann.
Der Archbineger, genau.
Genau, in dieser Runde. Und als das mit diesem Hautfarben-Check anfing, hat er versucht, sich so leicht peinlich berührt zurückzuziehen. Ja, der ist so ein bisschen zurückgegangen, aber nix. Ja, Till Nassif, auch so ein MoMA-Moderator, völlig entfesselt, hat ihn vor die Kamera gezerrt und hat auch gesagt, nee, sie wollen hier wohl weg. Geht aber nicht. Und dann musste dieser arme Mann sagen, also dem wurde diese Karte mit den verschiedenen Hautfarben an den Kopf gehalten. Ja, oben ganz weiß, unten ganz schwarz. Und dann musste er auf die Frage, ob er denn wohl bestehen würde, sagen, ich würde wohl nicht bestehen. Mhm. Also er hat sich in Grund und Boden fremdgeschämt, glaube ich auch.
Nee, ich glaube nicht. Nee, der fand das gut. Also so wie der wirkte, ehrlich gesagt.
Nee, auf mich, glaub ich nicht. Der wollte da weg, der wollte da vorher weg, der wollte da gar nicht sein.
Gar nicht hier. Genau.
Also was ich jetzt übrigens auch noch gehört habe, dass Kim Jong-un hat schon die Redaktion und den Regisseur nach Nordkorea engagiert. Nur die Moderatorin, die war ihm zu Margot. Ja, also Anna Planken wollte er nicht haben.
Ja, die wird ein bisschen gefüttert, dann geht das schon.
Die saß auf so einem, Margot H.
Ach so.
Also, ja.
Okay.
Die saß auf so einem Etagenbett, einem Flüchtlingsbett aus Göttingen und sagt tatsächlich, die werden bald alle nicht mehr gebraucht, weil die Regierung geliefert hat. Mhm. Ja. Und dann ging's los. Deutschland so gut. Platz 5 bei Bild Patenten.
Passte. Das Bild passte wirklich. Also ich meine, so eine billige Etagenbetthure, das passte wirklich komplett.
Oh, aber dann haben sie auch noch BioNTech und seine Covid-Spritze hochgehoben, weil wir so gut sind bei Patenten. Und dieses Klatschvieh dort jubelt mit Deutschlandfähnchen, singt, oh, wie ist das schön. Mhm. Und dieser Kanzler mit dieser Afro, schwarz-rot-goldenen Afro-Frisur auf dem Kopf. Ich dachte ja erst, der wäre echt. Stell dir mal vor.
Der hatte den gleichen Charme, Charisma.
Aber tatsächlich, es ist so weit mit Deutschland, dass ich denke, dass dort eine Pappfigur schon echt ist.
Ja.
Der ist von der Planken auch dauernd so angetatscht worden. Aber was ja überhaupt so, du hast ja nur Schwarz-Rot-Gold gesehen die ganze Zeit. Also als ob, das ist eine rechtsradikale Sendung gewesen. Ne? Ich meine, der Staatsschutz sucht ja Menschen, die schwarz-rot-goldene Fahnen aufgehängt haben.
Stimmt, die haben sie alle da hingeholt.
Die linke Gleichstellungsbeauftragte Wenke Brüttgam hat doch jetzt dem letztens erst Wild-Deutschland-Fahren abgerissen,
ja, das
weil
hatten wir
so
letzte
rechtsradikal.
Woche schon.
Genau. Aber jetzt hast du nur schwarz-rot-gold gesehen.
Es ist immer eine Frage des Kontextes. Ja, aber ich frage mich, Radikales entscheidet die ARD. Ja, Christian?
Ich frage mich nur, wie lange die da vorher in der Redaktionskonferenz drüber gestritten haben, ob sie das mit den Deutschlandfähnchen wohl machen können und ob das möglicherweise der einzige Hinweis darauf ist, dass man doch ausgewogen sei und durchaus auch Leute mit Deutschlandfähnchen zu Wort kommen lässt.
So, ich glaube, bei dem, was sie sich eingeworfen haben, da haben die überhaupt nicht gestritten. Also ich meine, die Sendung kannst du unmöglich ohne Spaßchemikalien ersinnen, weil du hältst es auch nicht aus, ganz ehrlich, weil das Produkt bleibt ja. Und das wird Anna Planken bis ans Ende ihres Lebens verfolgen, ganz sicher. Egal, was
Marc,
da kommt.
Lass uns die Margot Planken. Ich finde, das passt, ja.
Margot Planken. Deswegen glaube ich aber auch, ehrlich gesagt, dass dieser Mensch sich da nicht geschämt hat. Ich fand, ehrlich gesagt, diese Hautfarbennummer auch noch, das hätte man fast noch, das war ja ein Zitat von Family Guy. Also wer sich auskennt, der fand das ja sogar noch interessant. Blöde, aber harmlos und alle regen sich ganz artig auf, nein, das ist Rassismus, das darf man nicht machen. Das ist einfach nur geschmacklos, aber das Peinliche an der Sendung, das Schlimme an der Sendung war nicht der Rassismus. Das Schlimme war diese unfassbare diese Billo-Regierungspropaganda, diese völlige Distanzlosigkeit. Und Überraschung, Überraschung, Apollo News berichtet, mehrere der angeblich zufällig ausgewählten Bürger, deren 100 waren selbst zuvor. Nein, ja, das hättest du nicht gedacht. Ja. RR-Block macht darauf aufmerksam, dass es eben Parteigänger von SPD und Grünen sind. Ja, Potzblitz, welche Überraschung.
Vergiss die Linken nicht.
Ja, die kann man ja quasi vergessen, die sind ja kaum noch da. Davor gab es die Arena. In der Arena war die Pappfigur selbst noch da, da hat sie noch gesprochen. Friedrich Merz torkelte da durch die Gegend und hat dort artig Reue gezeigt, unter anderem für seine Stadtbildäußerung. Die junge Frau beschreibt, als eine Frau ihn auf die angeblichen Ängste während der Stadtbildäußerung anspricht, auf ihre angeblich, knickt Merz ein. Das würde ich heute anders machen. Wir brauchen Migration, sagte er da. Die Dame hatte natürlich ein Islamkopftuch auf dem Kopf. In der ARD-Arena mit ausgewählten Publikum bedauerte er also seine Äußerung und ruderte dann zurück. Das ist natürlich artig. Wahrscheinlich war das der Deal, Christian, den er mit der Redaktion hatte. Weil bevor die sich die ganzen Sachen reingepoppt haben, haben sie gesagt, na gut, es muss ihm ein bisschen leid tun und dann kriegt er seine Propagandasendung.
Naja, auch das habe ich mir ja in Gänze angeschaut. Auch das hatte ich mir nicht entgehen lassen, so als Leckerbissen des Montagabends. Und mir ist eigentlich vor allen Dingen aufgefallen, dass der einzige Moment, wo er in dieser Sendung irgendwie sowas wie Empathie gezeigt hat oder Gefühl oder irgendwie Verständnis, das war dann zum Thema Israel, was von draußen als Thema reingereicht wurde. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Milena, aber das war der einzige Moment, wo er fast schon wieder eine Träne im Knopfloch hatte. Alles andere hat er halt holzschnittartig abgearbeitet. So eine Mischung aus Pinocchio, der Ritter der traurigen Gestalt, ne? Sowas in der Art, um nicht wieder mit Schiff vergleichen zu kommen.
Da war ich wohl kurz zum Vomitieren im Bad.
Ich habe ehrlich gesagt, du brauchst einen Kübel direkt zwischen den Beinen.
Aber ich meine, der Merz, der ist ja die Woche noch mehr eingeknickt. Ne? Wir erinnern uns so vor der Wahl, Grenzkontrollen, ganz wichtig. Jetzt diese Woche hat er gesagt, natürlich sind diese Kontrollen begrenzt. Wir halten uns an EU-Recht. Das ist also, du musst immer das Gegenteil annehmen. Ja, aber tatsächlich, ich habe kurz vomitiert.
Ja, verständlich. Damit das auch so weitergeht, ein kurzer Exkurs mal wieder nach Berlin, wo bekanntermaßen die Dinge immer am schlimmsten liegen. Denn da kam jetzt eine Kleinigkeit drauf, die dann die Bild berichtet hat und die uns ja auch wieder zeigt, wie es zu solchen Dingen kommen kann. Weil selbst Christian sich ja fragt, wie geht das eigentlich? Da vermeldet Bild, im Namen des Volkes ging ein Urteil über Claudia Notelle, eine 61-jährige Dame, die dem Rundfunk Berlin-Brandenburg einmal 7 Jahre als Programmdirektorin diente, in Anführungsstrichen. Für die muss der RBB jetzt ewig weiterzahlen, obwohl sie seit 2017 nicht mehr für den Sender arbeitet. Das Urteil des Arbeitsgerichts Berlins ist rechtskräftig, der RBB verzichtete auf Berufung. 7 Jahre war sie Programmdirektorin, schied mit 53 aus und im Vertrag stand lebenslanges Ruhegeld. Das sind festhalten, 8.438 Euro, die sie jetzt zusätzlich bekommt zu ihrem Gehalt als Professor an der Hochschule Magdeburg-Stendal, laut Tabelle 7.000 Euro.
Geil, oder? Das ist geil. Also ich muss sagen, das ist, als ich das gelesen habe, war so ein Hauch von Neid. Ganz kurz, es ist über mich hinweggeschwebt. Ja, stell dir mal vor, kann nichts mehr passieren, ne?
Ja, jetzt nicht, solange zumindest bis ihr irgendwann diese Pensionsansprüche hoffentlich aberkannt werden und Propagandaparasiten wie sie endlich in der Versenkung verschwinden. Und das könnte nur vielleicht, man will nicht zu viel Hoffnung draufsetzen, weil die AfD auch genug Grund gibt, daran zu zweifeln, aber das könnte eventuell mit einer AfD-Machtübernahme kommen. Wir haben es vorhin schon angedeutet, die AfD war in Form mehrerer Repräsentanten in den USA und wurde dort groß empfangen. Viele republikanische Abgeordnete empfingen sie. Es gab Gespräche auch mit Regierungsvertretern. Die Junge Freiheit berichtet, die AfD und Trumps Republikaner vernetzen sich immer enger. Rund 20 AfD-Politiker sind dorthin gereist. Die CSU tobt. Ja, und nicht nur die CSU tobt, auch die Linke tobt. Und nun werfen Kartellparteien der AfD vor, dass sie das ja mit Staatsgeldern gemacht hat, dass diese Abgeordneten ja mit Steuergeldern darüber sind in der Businessklasse. Also das ist eigentlich genau das, Christian, was sonst die anderen Abgeordneten immer machen. Aber wenn es die AfD macht, dann geht das gar nicht.
Naja, vermutlich müssen sie sich so langsam dran gewöhnen, dass auch die AfD irgendwann mal Regierungsverantwortung übernehmen wird, so sie es denn nicht verhindern können. Und so wie es hier aussieht, wenn man das Ding mal ein bisschen weiterdenkt und davon ausgeht, dass die Vereinigten Staaten, so wie sie es ja mit Vance und Trump auch schon gemacht haben, da irgendwie Einspruch erheben wird, irgendeiner Art, sei es mit neuen Steuern, Taxes oder sonst was, wenn man die AfD hier weiter so, ich sag mal, kriminalisiert, ja, und vom Futtertrog weghalten will, dann wird es wohl passieren, dass hier dann die AfD das, ja, was ja andere Parteien auch tun. Ich meine, ihr hattet das ja letzte Woche auch schon, dieses Thema mit Gießen. Ja, was macht eine Partei? Sie bildet eine Jugendorganisation. Okay, und weiter. Ich meine, irgendwann wird man sich dran gewöhnen müssen, auch die Menschen, die es bisher nicht wollen, dass da vielleicht dann doch was passiert in Sachen.
Vielleicht.
Ich bin da relativ zuversichtlich, weil noch mehr Zölle ans Bein binden will man sich dann ja in Europa und natürlich auch in Deutschland. Trump, Merz hat das ja angeboten, wenn sich die USA nicht mit Europa anfreunden könnten, könnten sie ja zumindest Deutschland nehmen als Partner.
Weil sie es nicht verstehen. Ne? Also er hätte wirklich gesagt, die USA verstehen die EU nicht. Also das war nochmal so eine Formulierung, wo sie gesagt, okay, was du vorhin ja schon sagtest, Trump ist jetzt so blöd für alles. Ich meine, der kriegt ja gar nichts hin aus Sicht der Europäer. Und jetzt versteht er also die EU nicht.
Ja. Also, aber schön ist doch, dass die AfD so in Gestalt des stellvertretenden Vorsitzenden Markus Frohnmeier ja auch noch einen Preis bekommen hat.
Ja.
Allen W. Dulles Award.
Ehemaliger CIA-Direktor, genau.
Genau, so heißt, glaube ich, auch der Flughafen dort, ja, ne, in Washington.
Ja.
Und mir hat ein Satz in dieser Ehrung gut gefallen. Für die mutige Arbeit, die die AfD in dem besonders repressiven und feindseligen politischen Umfeld Deutschlands leistet.
Ja, das stimmt auch.
Ja, aber es ist krass. Viele sehen es noch nicht. Ich hatte diese Woche wegen eines technischen Problems mit Amazon telefoniert. Ja, mit einem Amazon-Mitarbeiter aus Serbien, sehr nett. Und wir kamen ins Gespräch, musste ja immer warten, bis sich irgendwas hochgeladen hat. Und als ich ihm dann meinen Kanal erklärt hat, also dass ich hochkarätige Gäste habe, die in deutschen Medien nicht mehr auftreten dürfen, da hat er, was? In Deutschland? So läuft's da? Also das hat sich noch nicht ganz rumgesprochen. Serbien.
Ach, naja, okay. Ja, glückliches Serbien, dass sie das so nicht mitbekommen haben. Was du da gerade sagtest, Christian, könnte durchaus sehr bald sein. In Brandenburg jedenfalls hat die AfD jetzt mit 35% deutlichen Vorsprung vor der SPD. In Thüringen, im Land des Gott sei bei uns für alle Kartellparteien, Björn Höcke himself, da liegt die AfD mit Höcke sogar über der Summe aller anderen Brombeer-Koalitionäre momentan. Das heißt, die AfD könnte bei Neuwahlen, wenn diese Prognosen zutreffen, die Regierung sofort ablösen. Entsprechend fordern einige AfD-Unterstützer in Thüringen Neuwahlen. Also vor Kraft kann sie derzeit tatsächlich überhaupt nicht laufen. Und weil die AfD natürlich deswegen auf Teufel komm raus dämonisiert werden muss, ist ein alter Bekannter wieder aufgetaucht, Herr Weimer, also der Kopisten- und Korruptionsaushängemann eigentlich der CDU, der Kulturstaatssekretär, der das Urheberrecht vergewaltigt, der hochkorrupte den Zugang zu seinen Kollegen verkauft an Lobbyisten. Der hat jetzt behauptet, AfD-Drohnen würden über sein Haus kreisen. Ich meine, das ist ja die perfekte Synthese der Drohnenangst. Und jetzt ist hier nur noch die Frage, die jetzt bleibt, Melina, ist für mich, ob das wahrscheinlich, beantwortet sich von selbst, auch aus Russland gesteuerte AfD-Drohnen sind. Sicher ja, oder?
Natürlich.
Das kannst du bestätigen,
nein,
oder? Aus Geheimniskreisen.
Nein, sie sind zumindest in Russland produziert, ja, ganz sicher. Die haben ja diese ganzen Leute, die immer nach Russland fahren, haben die heimlich noch im Handgepäck
so
mitgenommen.
Ist das
ja?
So.
Ganz genau.
Das erkennt ihr auch eindeutig an dem roten Stern, die da, der darauf gemalt ist, und an den Pässen, die in den Drohnen vergessen
werden. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, die, die Pässe sind dem Heimer auf den Kopf gefallen.
Pass in so, der Pass von Höcke in einer Drohne über dem Haus von Weimar. Dann haben wir es nämlich. Man kann sich diesen Kram nicht mehr ausdenken. Also selbst die zugegucksten Netflix-Drehbuchautoren, die könnten eigentlich nicht mehr drauf kommen. Und wo ich das so sage, da geht Peer Steinbrück, viele erinnern sich noch an das dunkle Gespenst der SPD von damals, ins Fernsehen und erklärt tatsächlich...
Hätte Fahrradkette.
Richtig, eben jene. Und bemängelt tatsächlich Zensur. Steinbrück legt scheinbar den Finger in die Wunde und sagt, die Meinungsfreiheit wird stark eingeschränkt und bedroht. Aber nicht in Europa, sondern in den USA. Kein Scherz. Er wirft der Trump-Regierung Zensur vor. Dem Strategie der Trump-Regierung müsse man entgegentreten. Und über Steinbrück gibt es eigentlich nur ein Wort zu sagen, was beispielsweise in der Schweiz all die Gefühle gegen Steinbrück hervorruft, die hoffentlich auch gegen die Europa entstehen, gegen die EU. Denn der ist ja der Mann der Kavallerie. Wir erinnern uns, Steinbrück erklärte damals der Schweiz, wenn sie also nicht den Steuerbegehren Deutschlands entsprechen würde und Daten herausrücken würde, dann würde man die Kavallerie schicken. Ich habe damals in der Schweiz gearbeitet zu dieser Zeit und ich kann euch sagen, am nächsten Tag, nachdem dieser Begriff fiel, da habe ich den ungefähr 10-mal gehört. Von Patienten, von Kollegen, von Menschen auf der Straße und die fanden es nicht lustig.
Aber da hast du doch genau deine Erklärung für das, was als Anschlussverwendung für Ricarda Lang ansteht. Kavallerie. Sie wird als Pferd in die Schweiz geschickt.
Das ist gemein. Ich mag Pferde. Wirklich, das ist gemein. Pferde sind so tolle Tiere. Nein. Nein, hängen wir sie lieber auf? Hängen wir sie auf wie Wadefuhl? Nein, bevor ihr wieder Böses denkt. Ja, nein, überhaupt nicht. Wadefuhl will selbst aufgehängt werden. Er besteht darauf, aufgehängt zu werden. Und zwar in jeder Botschaft und Auslandsvertretung Deutschlands. Und dazu muss man wissen, es ist nicht üblich gewesen, seit 1949 zumindest, dass in Auslandsvertretungen Fotos hängen, abgesehen vom deutschen Staatsoberhaupt. Dass dort ein Außenminister sich als Foto aufhängen lassen möchte, ist komplett neu. Und ausgerechnet Mr. Wadefuhl, der Mann, der noch dümmer und schlechter agiert im Amt als Annalena Trampolina, der will das nun als angebliches Verbindungszeichen der Auslandsvertretung mit der Zentrale in Berlin, so berichtet Reitschuster. Kein Scherz. Also Herr Wadefuhl hat nun die Anweisung erteilt, das möge geschehen. Und Florian Warwick hat in der Bundespressekonferenz dann nachgefragt beim Sprecher des Außenamtes, was diese ganze Aktion denn kosten solle und ob sie nicht etwas ungewöhnlich sei und ein persönliches Ego-Ding. Der Sprecher Wadefuhls hat es wirklich geschafft, mit vollkommener Verachtung Florian Warwick anzuschauen und ohne eine Miene zu verziehen zu erklären, nein, das sei ein völlig normaler Vorgang.
Es ist ja schlimm genug, dass der Steinmeier da überall rumhängt. Ja. Wenn man jetzt noch den Wadepool daneben tut, ich weiß nicht. Ja. Bei der Halbwertszeit von Koalitionsregierungen bei uns in Deutschland haben die nach 5 Jahren ein Daumenkino. Da können die also ihre ganzen Außenminister sozusagen runterrasseln lassen. Aber irgendwie muss er ja auch Verbindungen schaffen. Ansonsten gelingt ihm das ja nicht so wirklich, wenn man guckt, was er in China gemacht hat und so. Ist doch klar, wenn ich seltene Erden haben will, muss ich immer erstmal sagen, ihr müsst aber die Russen beeinflussen, dass die den Krieg beenden.
Komm, er wurde immer schon folgerichtig. Das ist ein Fortschritt. Er wurde diesmal in China empfangen.
Es gab sogar einen Handshake. Ja. Also immerhin. Ne? So. Davon gibt es auch Fotos.
Die müssen also gleich aufgehängt werden. Neue Anweisungen an alle Auslandsvertretungen.
Es dürfte insgesamt genug Wadefuhl-Fotos geben. Von Mai bis August hat der 19.000 Euro für Fotos ausgegeben. In 3 Monaten. Nur geschlagen von Lars Klingbeil. Der hat 33.000 ausgegeben. Ja? Also man könnte sich da so ein schön... Also die wollen ja auch genau vorschreiben, welches Foto man nimmt. Mhm. Und mich hat das unglaublich an eine Geschichte erinnert, die mir eine damalige Schlecker-Shop-Leiterin in Berlin erzählt hat. Ja. Da kamen nämlich mal die Schleckers, also wir erinnern uns, die hatten ja damals diese Drogeriemärkte, auf Kontrollbesuch, haben sich jetzt an dich vorgestellt und die hat die Schleckers auch nicht erkannt. Ja. Mhm. Hat sich nur gewundert, warum da die Frau und Mann rumgingen und mit dem Finger über die Regale. Ja. Die haben mit Staub geprüft. Ja, so. Und dann sind sie gekommen und haben gesagt, wir sind die Schleckers. Und darauf hat die Mitarbeiterin gesagt, und ich bin der Kaiser von China. So. Und daraufhin wurde sie verdonnert, ein Foto von Schlecker aufzuhängen. Nee. Und mir hat sie dann gesagt, das war egal, ist ja wie früher, da hing der Honecker und jetzt eben der Schlecker, jo, und künftig eben der Wadefuhl, ja. Jeder Botschafter kann dann schnell das Regal abwischen, wenn der Außenzamper nur einreitet. Also alberne Geschichte.
Aber also, das hat noch ganz andere Auswirkungen. Wenn ihr das mal ein bisschen weiterspinnt, stellt euch mal vor, das machen andere Minister genauso oder hätten das so gemacht. Nehmen wir an, du bist krank, wachst im Krankenhaus aus dem Koma auf und guckst in das Gesicht von Lauterbach oder irgendwas in den Dreh.
Naja, wir sind fast soweit, weil während, du hast gerade Klingbeil erwähnt, während Wadephul das anweisen muss, geschieht das bei Klingbeil fast von alleine. Da hat der Stern dieser Tage ein Porträt über ihn geschrieben, eines sogenannten Journalisten namens Florian Schillert. Der bringt ein Möchtegern-Denker-Bild dieses Gallertberges Klingbeil, so schön verschwommen im Hintergrund, schreibt dazu: Wer Lars Klingbeil über einen längeren Zeitraum beobachtet, erlebt einen Politiker am Limit, der sich kaum schont. Der wirkt, als wolle er sich und seiner Partei mit jedem durchgeschwitzten Hemd beweisen, dass noch was geht. Otto, das im Stern.
Und das, aber das am Limit stimmt doch. Limit stimmt doch.
Ja, aber mit Hemdschweiß ist natürlich, also es ist in einer Form körperlich, dass es mich schüttelt. Aber es trieft gleichzeitig natürlich auch von Ergebenheit dem Antifa-Lars gegenüber. Das ist halt das Deutschland der Gegenwart, völlig, wie du hast es ja vorhin schon gesagt, weil ja gar nichts mit irgendwas zu tun hat, völlig ohne jeden Zusammenhang, lesen wir in der FAZ, in der Frankfurter Allgemeinen Regierungszeitung, das Zitat, das allgemeine Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen auch die Justiz erfasst habe. Mhm. Das Ansehen des Bundesverfassungsgerichts sinkt, wie eine Allensbach-Umfrage für die FAZ gab. In der aktuellen Umfrage des Instituts gaben 42% der Bürger an, sie hätten sehr, sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in den Bundesrat. Beim Bundestag sind es 36%. 28% geben noch an, dass sie Vertrauen in die Regierung hätten. Den Medien vertrauen 22, den Parteien 17%. Immerhin, also alles schockierende Zahlen aus meiner Sicht.
Ja, und wie viel ist das Bundesverfassungsgericht?
Das Bundesverfassungsgericht steht deutlich besser da. Bei ihm liegt der Wert bei 63%. Aber das ist ein erheblicher Rückgang gegenüber 2021, als noch 81% dem Bundesverfassungsgericht sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen entgegenbrachten. Gut, es sind FAZ-Leser, muss man dazu sagen. Ich meine, die wählen auch CDU. Also ist das, ja.
Nee, aber das ist schon beeindruckend, also wie das Vertrauen schwindet.
Ne? Ja, das ist so. Wenn selbst dort, also wenn selbst der FAZ-Leser kein Vertrauen mehr hat, dann hat Herr Merz natürlich ein Problem. Aber Australien macht ja vor, wie es geht. Da hat man jetzt Teenagern komplett verboten, Social Media zu konsumieren. Ab unter 16 Jahren gilt jetzt in Australien ein Social Media Verbot. Die dürfen dann zwar wählen können in der EU, aber auch die EU möchte ja dieses Social Media Verbot durchsetzen, damit man bloß nicht Gefahr läuft, dass sich Menschen noch eine Meinung über all diese Vorgänge bilden können. Es wird noch unlustiger, wenn wir uns den Zustand der Migrationspolitik anschauen. Im Prinzip liest es sich da wie jede Woche. Bild schreibt, am Freitagabend war es zu einem Angriff in Ingolstadt, Bayern gekommen. Ein 49-jähriger Türke hat zu einem Küchenmesser gegriffen und seine deutsche Ex-Frau 45 niedergestochen. Die beiden Söhne, 17 und 23, sollen noch versucht haben, ihrer Mutter zu helfen. Auch seine Tochter war anwesend. Sie hätten alle auf ihren Vater eingeschlagen und getreten, doch vergeblich. Die Frau verstarb noch am Unfallort. Und wer dann meint, und das passiert ja immer noch in Boko Haram, das seien Einzelfälle und habe nichts mit der Nationalität oder der Migrantenquelle dieser Täter zu tun, der wird bei Reitschuster einmal wieder eines Besseren belehrt. Laut Bundeslagebild des Bundeskriminalamtes wurden im Jahre 2024 172.203 Zuwanderer als tatverdächtig registriert. Bemerkenswert, während Ukrainer beim Weiten die größte Gruppe unter den Zuwanderern stellten, rund 35%, sind sie in der tatverdächtigen Statistik massiv unterrepräsentiert. 12,8%, ein klares Indiz. Zuwanderung ist nicht per se ein Kriminalitätsproblem, aber bestimmte Gruppen bringen eben ein solches. Was Reitschuster nicht schreibt, dass das natürlich arabischstämmige Muslime sind. Anders gesagt, schreibt Reitschuster weiter, es geht nicht um Zuwanderung an sich, sondern darum, woher sie kommt. Und das sieht es bei jungen Männern aus Algerien, Marokko, Tunesien, Georgien oder Nigeria besonders düster aus. Und besonders schlimm bei Afghanistan und Syrien. Wer das leugnet, lügt, schreibt Reitschuster, oder will nicht, dass man hinschaut. Bei Gewaltdelikten klafft der Abstand besonders weit. Hier gibt es bei Deutschen 163 Tatverdächtige pro 100.000, bei den Syrern dagegen 1.740 pro 100.000, also mehr als 10-mal so viel. Ein ähnliches Bild bei den Afghanen, 1.277 pro 100.000, ebenfalls mehr als das Zehnfache. Ob Gewalt, Sexualdelikte oder Drogenkriminalität. Syrer und Afghanen liegen den Informationen nach fast überall vorn. Reitschuster schreibt, das ist nicht rechts und nicht populistisch, nicht Panikmache, das sind Fakten. Auch wenn Zeit, Spiegel, Süddeutsche und Co. das Gegenteil weismachen wollen. Tja, Christian fragt sich, wann das mal im Mainstream ankommt. Also man kann sich nicht vorstellen, dass Anna Planck in solche Zahlen verliest, ohne dass
Wagen.
Entschuldigung.
Ich frage mich erstmal, wo da die Neuigkeit ist. Also ist das ja nun gut wieder mal ein paar Zahlen mehr, aber letztendlich ist das doch tatsächlich nichts, was irgendwie einen Neuigkeitsfaktor heutzutage haben dürfte. Aber du hast natürlich recht, ob und wann das in den Mainstream-Medien ankommt. Ich habe da keine gute Prognose für dich. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen.
Tja, enttäuscht mich nicht mit. Es ist eher, dass du meine Erwartungen da bestätigst, was ich oftmals wirklich nicht schön finde. Und es sieht ja in anderen Staaten ähnlich aus, beziehungsweise wie es dann im Mainstream versucht wird zu framen, zeigt ein besonders ekelerregendes Beispiel aus Großbritannien. Da schreibt Apollo News, nachdem im Mai im englischen Leamington Spa zwei afghanische Asylbewerber ein 15-jähriges Mädchen in einem Park vergewaltigt hatten, wurden diese nun zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Bei den Tätern handelt es sich um zwei 17-Jährige. Sie wurden zu Jugendstrafen von 10 Jahren und 8 Monaten verurteilt, respektive zu 9 Jahren und 10 Monaten. Zur Tatzeit lebten sie in öffentlich finanzierten Flüchtlingsunterkünften. Nach Informationen der Times machte ein Anwalt der Täter, Zitat, kulturelle Differenzen im Verständnis, im Verfahren geltend. Zitat, er ist nicht an eine Gesellschaft gewöhnt, in der Frauen frei sind und als den Männern gleichgestellt gelten. Er ist nicht an eine Gesellschaft gewöhnt, in der Alkohol frei erhältlich ist. Er ist moralisch orientierungslos. Es gibt massive kulturelle Barrieren, die zu massiven moralischen Barrieren geworden sind. Ja,
also, kann man es auch formulieren, naja, oder? Ja, aber das hat der Anwalt gesagt. Weißt du, der Anwalt muss sehen, wie kriege ich meinen Jungen da raus, und da eine Richterin vor sich hatte, dachte er vielleicht, zieht das, hat in dem Fall nicht gezogen. In Hamburg hätte das wahrscheinlich gezogen. Wir erinnern uns, da hat ja eine Richterin einen jungen Vergewaltiger mit den Worten freigesprochen, er hat sich so gut integriert. Ja. Also da müssen wir gar nicht auf Großbritannien zeigen. Also das finde ich jetzt, dass ein Anwalt alles versucht, okay, es kommt immer drauf an, was der Richter draus macht.
Ja.
Und diese beiden wurden halt auch verknackt.
Ja, immerhin, das kann man schon sagen. Ja. Christian?
Ach, naja, ich meine, immer bevor ich vergewaltigen gehe, sage ich auch, das sind die kulturellen Eigenheiten. Das ist schon richtig. Ich meine, das, so what? Das ist Ironieknopf aus. Wer es ja zumindest erkannt hat im Ausland, scheint ja Trump gewesen zu sein, der das ja auch in seiner Sicherheitsstrategie erwähnt, dass sich Europa und vor allen Dingen auch Deutschland eben durch die massive Zuwanderung unkontrollierter Art und Weise halt, sagen wir mal vorsichtig, ein bisschen ins Negative verändert.
Ja, kulturell vernichtet und umfolgt. So ist
und
das.
Und es hier schon nicht wahrnimmt, dort nimmt man es wahr.
Ja. Mila?
Ja, und es ist doch schön zu sehen, wie jetzt Keir Starmer in England das Höschen nass hat. Ja? Also jetzt hat er sich ja...
Durchgeschwitzt, hat es durchgeschwitzt.
Ja, also mit Dänemark, mit der Frederiksen von Dänemark hat er sich hingestellt und für einen härteren Migrationskurs geworben. Ja, ausgerechnet Keir Starmer, ja, der als Staatsanwalt bei den Grooming-Gangs weggeschaut hat, der Kinder ins Gefängnis geschmissen hat, die gegen Migration und Gewalt protestiert haben, ja. Aber was passiert? Warum hat der Herr Starmer Schiss wegen Trump und Marco Rubio? Ja, der guckt sich nämlich jetzt ganz genau an, was der Superverbündete, und das ist ja Großbritannien. Man könnte auch Pudel sagen. Also früher haben viele Pudel gesagt. Wenn ich habe ja jetzt einen Pudel. Ich würde das so nicht sagen. Ja, mein Pudel ist sehr eigensinnig. Aber und ich glaube, das ist die Reaktion
auf Trump. Wie du im Pudel die Wurst versteckst, dann hat man schon wieder das Bild für Großbritannien und den USA so vor Augen.
Ich bin der Pudel, meinst du?
Nö, du bist dann USA und der Pudel ist Großbritannien. So wie die sich halt, wie die so halt ihre Dynamik haben zwischeneinander.
Nee, ich bin doch die Lissi sagt mir, los, jetzt spiel mit mir, jetzt versteck Leckerlis, und ich versteck dann Leckerlis.
Ja, dann
bin ich der Pudel eigentlich.
Das stimmt auch, es geht so hin und her, das ist voll wahr.
Das ist das Pudelskern.
Unbedingt,
du hast es vorhin schon erwähnt, einer macht da mal wieder nicht mit, der Mann, der die Rebellion gestartet hat gegen die EU. Die Welt vermeldet, Ungarn wird den von den EU-Staaten beschlossenen Solidaritätsmechanismus zur Übernahme von sogenannten Flüchtlingen, also von muslimischen Mördermigranten, nicht umsetzen und, Zitat, keinen einzigen Migranten aufnehmen. Das erklärte erwartungsgemäß der Kanzleramtsminister der ungarischen Regierung, Gergely Gulyas, in Budapest bei einer Pressekonferenz. Wir setzen den Migrationspakt nicht um, bekräftigte er. Die EU habe, Zitat, keine Befugnis zu entscheiden, mit wem die Ungarn zusammenleben sollen. Die Ungarn hätten bereits in einem Referendum mit überwältigender Mehrheit entschieden, dass die gewaltsame Ansiedlung durch die EU von Migranten abzulehnen sei. Ja, so kann es auch gehen.
Ja, es stimmt ja sogar. Ja, er hat vollkommen recht, weil in der EU gilt nämlich, und das ist in den Statuten festgeschrieben, das Subsidiaritätsprinzip. Ja, und das besagt, dass die Union nur dann tätig werden soll, wenn ein Problem nicht effektiv auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene gelöst werden kann, sondern bessere Ergebnisse auf EU-Ebene erzielt werden können, um Entscheidungen bürgernah zu halten und die Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten zu stärken. Also was
hast du die das EU jetzt tut. Auswendig gelernt? Das ist ja das klingt so aus dem Stegreif. Also ich bin
Wahnsinn, oder?
Irre.
Manchmal bin ich doch Wahnsinn, dass ich das Statut einfach mal so aus dem Ding haue, obwohl es gar nicht Thema war, ne? Ja. Da staunst du. Aber genau das passiert. Also haben die Ungarn absolut recht, sowas zu sagen. Ja. Und es ist ja nicht nur Orban, der sagt, also die Rebellion startet. Es ist ja auch noch ein anderer Orban. Die haben ja, also der politische Direktor von Viktor Orban heißt Balázs Orban. Und der hat gepostet, wenn der Plan darin besteht, illegale Einwanderung durch Legalisierung zu stoppen, ist das so, als würde man die Mordrate senken, indem man Mord legalisiert.
Ja, aber das ist ja offizielle Merkel-Politik. Wir müssen aus illegaler Migration legale Migration
Richtig.
Machen.
Na, das ist sogar UN-Politik. Das ist die, ist die Agenda 2030 der UN. Ja, da steht das im Grunde auch so drin. Und ja, die Ungarn machen nicht mit, die werden wahrscheinlich jetzt auch von Trump unterstützt, ja. Slowaken, Tschechen, Polen machen bei Migration nicht mit. Also das wird ganz interessant. Und jetzt die Dänen mucken auf, selbst Keir Starmer kriegt sein Arschhöschen nass. Na, ich weiß nicht mehr.
Arsch. So I. Okay,
ja. Ja, nee.
Nein, also lassen wir das.
Das war vulgär.
Ja, das war
vulgär, ja.
Dann über das verschwitzte Hemd
da von dem
Finanztypen.
Der Finanztyp. Du meinst der Antifa-Kerl, der jetzt Finanzminister spielt, ja?
Der Antifaffi.
Ist aber ein gutes Stichwort, weil es ist halt, nein, auch falsch, nochmal neu. Nichts hat ja mit irgendwas zu tun. Das ist ja das Wichtigste in unserer Demokratie. Ansonsten würde man ja wahnsinnig werden. Aber hätte irgendetwas mit irgendwas zu tun, dann könnte zusammenhängen, was der BDI-Chef, also das Chef des Bundes der deutschen Industrie, Leibinger, jetzt über Deutschland sagte und der Tatsache, dass eben besagter Antifa Gallertberg im Amt des Finanzministers unduliert. Jedenfalls sieht der BDI-Chef Leibinger Deutschland, Zitat, vor der tiefsten Krise der Bundesrepublik. Potzblitz. Hohe Kosten und politische Eingriffe schwächen die Industrie, während der Weltraumkapitalismus zeigt, wie starke private Unternehmen sein können. Er meint damit den Börsengang von SpaceX in den USA, der vermutlich der größte Börsengang aller Zeiten werden wird. Wer darüber mehr erfahren möchte und über die internationalen Finanzmarktverwicklungen, der ist herzlich eingeladen, sich natürlich das nackte Geld anzuhören, bei dem Banker Hermann mir das wöchentlich erklärt. Es läuft jedenfalls als Kurzfassung vom nackten Geld nicht gut für Deutschland, könnte man sagen.
Echt?
Ja, tatsächlich. Ja.
Du, selbst das IFO-Institut sieht jetzt sogar mehr als 10 Jahre Krise.
Nein.
Ja? Selbst das IFO-Institut und hat jetzt so ein bisschen Bedenken, was sie sagen, das könnte, also der Stillstand könnte sich auch zu einer bösen Rezession
entwickeln. Nein. Ja, wir wollen es nicht schlecht reden. Bundeskanzler Fritz Blackrock hat gerade erklärt, dass die Stimmung einfach.
Wie ist das schön?
Richtig.
Wie ist das schön?
Und genau in dem Kontext ist Fritz Blackrock auf dem Tag der Metall- und Elektroindustrie erschienen und dort las laut Tichys Einblick besagter Kanzler den Unternehmen die Lieferung. Er erwarte mehr Investitionen und Engagement bei den Betriebsrenten, so der Kanzler. Das Zerstörungswerk der grünen Transformation wird indes konsequent fortgesetzt, erklärte Tichys Einblick. Ja, ist also alles eine Frage der Stimmung und fehlenden Standortpatriotismus. Also wir brauchen unbedingt Standortpatriotismus. Dann ist alles wieder gut.
Ja, also
das mag ja sogar stimmen, dass man das braucht. Ja. Die Frage ist, wie man es in Deutschland kriegt.
Ja. Aber
woher soll denn Standortpatriotismus kommen?
Von hier, beispielsweise.
Nö, ich bin dann mal raus.
Oder der deutschen Metall- und Elektroindustrie.
Ja, aber ich meine, was haben die getan dort, als der ihnen die Leviten gelesen hat? Ja? Nichts. Die haben gar nichts getan. Ein erbärmlicher Haufen, ja.
Nicht mal gelacht, wie bei Bas.
Ich meine, der haut denen die Arme weg und verlangt, sie sollen Kekse backen, ja. Und die sagen nichts.
Ja, gut, das sind eben noch artige deutsche Manager. Die gehen, wie sich das gehört, in den Untergang und sagen, ja, mein Führer, das ist gut und richtig so. Und Während das passiert, da bauen die Polen ihr erstes Kernkraftwerk. 3750 Megawatt stark wird es sein. Anfang der Woche wurde bekannt, dass Brüssel milliardenschwere Unterstützung der polnischen Regierung für den Bau des ersten Atomkraftwerks genehmigt hat. Dies bestätigte eine Sprecherin der Kommission. Bereits in diesem Monat sollen die ersten Zahlungen fließen. Das Gesamtvolumen wird auf 32 Milliarden Euro geschätzt.
Jo. Wie viel geht da wohl aus Deutschland nach Polen, um dort ein Kernkraftwerk zu bauen?
Das ist die Quizfrage für die Sendung der nächsten Woche, weil das besser als alles andere die Lage der deutschen Wirtschaft und der Wirtschaftspolitik zusammenfasst. Ja.
Genau, der Bund der Steuerzahler hat übrigens jetzt errechnet, dass der Normalbürger bis zu 502 Euro weniger im Geldbeutel hat nächstes Jahr. Juhu, Beiträge steigen.
In Deutschland.
In Deutschland, in Deutschland, natürlich.
Ja. Darf ich mal ganz kurz im Namen aller Grünen fragen, wo denn dieses Kernkraftwerk stehen wird? Doch nicht etwa in deutsch-polnischer Grenznähe?
Wenn die Polen Humor haben, bauen sie es direkt an die Oder. Ja, in Sichtweite von Frankfurt-Oder, das wäre schon schön. Und wenn da der Strom ausfällt, dann gucken die rüber nach Slupice und sehen eine hell erleuchtete, warme Stadt. Das haben die mehr als fünf.
Geil. Es gibt übrigens aber auch noch eine gute Nachricht aus der Wirtschaft.
Bitte, ja? Können wir gebrauchen.
Ursula von der Leyen hat sich eine Lohnerhöhung gegönnt, mal wieder.
Natürlich.
Ja?
36.000 Euro. Ja.
Genau. Und das Gehalt stieg seit 2022 um fast 23%. Also wenn das kein Vorbild ist, weiß ich auch nicht.
Das ist Wachstum. Das ist Wachstum.
Das ist Wachstum.
So. Und in diesem Sinne kann ich euch nur sagen, ihr Lieben, unsere Freiheit bleibt so verloren wie unsere Sicherheit und unser Wohlstand. Sie alle werden nicht von selbst zurückkehren. Denn keine Partei und kein Erlöser werden uns von den Verbrechern der herrschenden Parteien Korruption befreien. Es bleibt allein an uns. Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Ursula von der Leyen, Nancy Faeser oder Landesverräter wie Fritz BlackRock, Olaf Scholz und Angela Merkel endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland nicht zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Christian vom Osten und Milena Preradovic. Das war Nummer 220 des Nacktniveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.